Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und sehe, dass einige deutlich erholter aussehen als vor den Ferien. Zumindest die Hautfarbe hat gewechselt. Ich hoffe, dass das korrespondiert mit dem inneren Wohlbefinden. Ihr habt einen tollen Moderator. Der hat aus meiner Entschuldigung einen Vorteil gemacht. Das nimmt man gerne mit. Denn ich wollte die Predigt beginnen mit einer Entschuldigung. Ich hatte euch versprochen, heute letzter Teil der Josef-Reihe, und dann habe ich zu Hause vorbereitet und alles wieder verworfen und festgestellt, das geht nicht. Oder ihr müsst mir 1,5 Stunden Zeit für die Predigt geben, dann wird aber das Mittagessen kalt. Also noch eine Fortsetzung, Teil 7, dann im Oktober. Außerdem klingt das viel besser, wenn eine Predigtreihe 7 Teile hat. Mit sechs Teilen kann man nicht aufhören, das geht einfach nicht. Also heute dann die 6. Predigt unter der Überschrift Gnade und im Oktober dann aber wirklich die 7. und letzte Predigt in dieser Reihe. Diese Predigtreihe hat ja die Überschrift Josef, entdecke den Plan Gottes für dein Leben. In Jesaja 52 steht eine Verheißung, die habe ich euch mitgebracht, die das so auf den Punkt bringt. Was das bedeutet, Jesaja 52, 12. Der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Und das wünsche ich uns. Dass wo immer wir unterwegs sind, und wir sind alle unterwegs, unser guter Gott vor uns hergeht und den Weg ebnet. Und dass er hinter uns ist und aufwischt. All das, was nicht so gut war. Und dass er gerade rückt, was gerade gerückt werden muss. Und dass er uns hilft, auch immer wieder Vergangenheit zu bewältigen. Dass dieser große Gott vor uns herzieht und hinter uns her und uns schützt und segnet. Dafür wollen wir beten. Herr, ich danke dir jetzt für diesen strahlenden Sonntagmorgen und für dieses Geschenk, als Gemeinde zusammenkommen zu dürfen. Und ich bitte dich ganz neu von Herzen, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Um Gnade geht es in dieser vorletzten Predigt über Josef. Und Josef ist uns gerade auch, was dieses Thema betrifft, unter anderem ein Vorbild geworden. Ein Mann, der Gnade erlebt hat und der Gnade weitergibt. Also fragen wir zunächst mal, was ist denn Gnade? Ich glaube, wir können uns diesem Begriff ein wenig nähern, wenn wir nach entsprechenden Beispielen suchen. Wir sprechen gerne von einem begnadeten Künstler, wenn jemand etwas kann, was andere nicht können, auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist jemand, der über ein außerordentliches Talent verfügt. Jemand, dem ganz offensichtlich eine Begabung geschenkt worden ist, die nicht jeder hat. Ein Beispiel an Sophie Mutter. Ich weiß nicht, wer von euch sie schon mal in einem Violinkonzert gesehen, gehört hat. Der kann nur da sitzen und staunen und sagen, das ist Gnade pur. Bei allem Fleiß, das hat man oder hat man nicht. Ich habe mal versucht, Geige zu spielen. Ich habe es aber auch nur versucht. Oder wir bezeichnen einen Sportler als begnadet. Wir haben ja gerade die Olympischen Spiele. Da gibt es zum Teil Menschen, wo ich sage, wie ist sowas möglich? Also wenn ich mich so verrenken wollte wie die bei der Bodengymnastik, dann stände ich nicht hier. Aber ich dachte an jemand anders, an Jamal Musiala. Er ist 21 Jahre alt, weltweit begehrt. Und ohne Zweifel trainiert er viel und hart. Aber so kann man spielen oder kann man nicht. Das ist ein Talent, das man geschenkt bekommt. Und deswegen sprechen wir von einem begnadeten Sportler. Aber wir erleben auch so in unserem Alltag hin und wieder, was Gnade bedeutet, nämlich da, wo wir unverdient Barmherzigkeit und Freundlichkeit erfahren. Es war kurz hinter Jesteburg. Ich war unterwegs zum Landheim Salem und fuhr, zugegeben, etwas zu schnell. An dem Abend stand am Ortsausgang ein Auto der Polizei. 70 Euro kostete mich das Vergnügen, von ihnen geblitzt worden zu sein. Ich habe nicht zu Gott gesagt, wie konntest du das zulassen? Ich habe zu mir gesagt, sorry Klaus, aber du bist echt blöd. Aber dann habe ich Gnade erfahren. Als ich dann in Salem etwas verspätet ankam, habe ich in der bei dem Essen, das diesem Abendgottesdienst vorgeschaltet war, meine Geschichte erzählt und dafür war die Sache auch für mich scheinbar erledigt. Ich habe dann in dem Abendgottesdienst gepredigt und nach dem Gottesdienst kam ein älterer Herr auf mich zu und sagte, weißt du, Klaus, mir ist das Gleiche vor einiger Zeit passiert. Und da ist eine der Diakonissen zu mir gekommen und hat mir das Geld gegeben. Damals habe ich zu Gott gesagt, wenn das einmal einem meiner Brüder oder Schwestern passiert, dann gebe ich das Geld weiter. Ich war derjenige. Sowas nennt man Gnade. Wir wissen, dass Gnade die Mitte und das Thema im Leben unseres Herrn war. Deshalb ist er auf diese Erde gekommen. Was waren die letzten Worte Jesu, als er am Kreuz verspottet wurde von den frommen Juden und bespuckt wurde von den Soldaten? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gnade ist unbegreiflich, unverdient, einfach herrlich. Was Gott da mit uns macht, können wir gar nicht angemessen beschreiben. Da fehlen mir auch immer wieder die angemessenen Worte. Ich habe so an eine kleine Geschichte gedacht, die vielleicht auch veranschaulicht, was Gnade bedeutet. Ein berühmter englischer Maler des 19. Jahrhunderts war bei seiner Tochter zu Gast. Als sich sein Enkelkind bei Tisch ungezogen benahm, musste es zur Strafe in der Ecke stehen. Das kennt man heute nicht mehr. In der Ecke stehen, weil man sich daneben benommen hat. Es war die Strafecke, in der die Kleine immer wieder hin musste, wenn sie etwas angestellt hatte. Dem Opa tat das so leid, dass er am nächsten Tag mit seinen Pinseln und Farben kam und dem Kind in die Ecke an die Wand einige lustige Bilder malte. Ein paar Goldfische, Vögel, Schafe auf der Weide und Ähnliches. Er dachte, wenn sie schon in der Ecke stehen muss, dann soll sie wenigstens Freude an den Bildern haben. Das ist Gnade. So ist unser Herr. Natürlich kann er unsere falschen Wege nicht gutheißen. Sünde ist Sünde. Aber niemals wendet er sich von uns ab. Und noch in der Ferne begegnet uns seine Gnade. Und es ist gut, da hin und wieder mal drüber nachzudenken, vielleicht gerade jetzt in dem Moment. Wie oft hat Gott dich zurückgeholt von falschen Wegen? Wie oft hat er dir vergeben und nicht dir die Gotteskindschaft gekündigt? Das ist alles Gnade. Dass du heute Morgen hier sitzen darfst, Gnade. Dein ganzes Leben, dass du atmen darfst, reden darfst, lieben darfst, lachen und weinen darfst, alles Gnade. Über unserem ganzen Leben steht ein Wort, Gnade. Und ich wünsche dir nichts mehr als das, dass du das wirklich verinnerlichst, denn das verändert alles. Wie viel Krampf, wie viel Bitterkeit, wie viel Egoismus und wie viel Rechthaberei muss der Gnade weichen. Und damit sind wir mittendrin in der Geschichte von Josef. Aus dem hebräischen Sklaven, den seine Brüder verkauft haben, ist der zweitmächtigste Mann im Staate Ägypten geworden. Als nach 7 guten Jahren die 7 mageren Jahre beginnen, kommen auch die Brüder Josefs aus Kanaan, um in Ägypten Korn zu kaufen. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet. Sie rechnen mit allem, aber ganz bestimmt nicht mit dem Bruder, den sie für tot halten. 20 Jahre haben sie ihn nicht gesehen und sie gehen zu Recht davon aus, dass es ihn nicht mehr gibt. Sie erkennen ihn nicht, als sie vor ihm stehen, aber er erkennt sie. Und dann müssen sie einen ihrer Brüder Simon als Geisel in Ägypten lassen und müssen versprechen, wiederzukommen mit ihrem jüngsten Bruder Benjamin, den Josef unbedingt sehen will. Und dann treten die Brüder ihren Heimweg an und decken dann zu all dem, was sie jetzt sowieso schon an Angst verarbeiten müssen, dass in den Säcken, wo das Korn drin ist, das Geld liegt, das sie eigentlich hätten bezahlen müssen für diese Nahrungsmittel. Und sie haben keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Und die Angst nimmt zu und eine total verunsicherte Schar kommt zurück zum Vater Jakob. Und dem müssen sie erzählen, was passiert ist. Simeon musste in Ägypten bleiben und Benjamin muss hin. Und jetzt lese ich euch vor, was Jakob daraufhin sagt. 1. Mose 42, 36 bis 38. Ihr raubt mir meine Kinder, rief Jakob verzweifelt. Josef lebt nicht mehr, Simeon ist zurückgeblieben und Benjamin wollt ihr mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da griff Ruben ein. Wenn ich dir Benjamin nicht zurückbringe, kannst du meine beiden Söhne töten, sagte er. Ich übernehme die Verantwortung. Nein, rief Jakob, das kommt nicht in Frage. Sein Bruder Josef ist schon tot und er ist der letzte von Rahels Söhnen. Ich bin schon ein alter Mann. Und wenn ihm unterwegs etwas zustößt, würde mich das ins Grab bringen. Daran wärt allein ihr schuld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diese Geschichte liest, an diese Stelle kommt, sagt man, das kann nicht sein, was hier steht. Das ist zu heftig, die Lage spitzt sich zu, die Brüder geraten unter Druck und der alte Jakob scheint allen Glauben verloren zu haben und alle haben sie Angst. Jakob hat Angst, nachdem er seinen zweitjüngsten Sohn Josef tot wähnt, droht ihm jetzt auch noch, dass er Benjamin verliert. Das sind die beiden Söhne seiner geliebten Rahel. Und er ist völlig daneben und macht aus seiner Angst kein Geheimnis. Und was schlägt Ruben vor? Ihr Lieben, das ist der Hammer. Ich muss euch das nochmal vorlesen. Wenn ich dir Benjamin nicht zurückbringe, kannst du meine beiden Söhne töten, sagte er. Ich übernehme die Verantwortung. Aber sorry, hat der Mann noch alle Tassen im Schrank? Das ist für unsere Ohren, für unsere Zeit nicht nachvollziehbar. Und es wird noch verrückter. Ich glaube, die Antwort von Jakob toppt das noch. Nein, das kommt nicht in Frage. Sein Bruder Josef ist schon tot und er ist der letzte von Rahels Söhnen. Ich bin schon ein alter Mann. Und wenn ihm unterwegs etwas zustößt, würde mich das ins Grab bringen. Daran wärt alleine ihr schuld. Was interessiert Jakob die übrigen Enkelkinder? Was interessieren ihn im Letzten seine Söhne? Es geht nur um ihn und dass die Gefahr besteht, er könnte im Alter diesen Kummer nicht verkraften. Und eigentlich, streng genommen, hat er nur zwei Söhne. Josef, den er totwähnt, und Benjamin. Und beide droht er nun zu verlieren. Jakob hat eine Heidenangst. Jetzt mal buchstäblich. Eine Heidenangst. Zu diesem Zeitpunkt ist alles vergessen, was er bis dahin mit Gott erlebt hat. Er denkt nur noch horizontal, nur noch menschlich und vergisst den allmächtigen Gott, der ihm so eindrücklich begegnet ist. Die Brüder haben Angst. Sie müssen nach Ägypten zurück. Simeon sitzt im Gefängnis. Und sie haben Angst, weil da etwas Unausgesprochenes in der Luft liegt. Da ist eine Schuld, das ist 20 Jahre her. Aber natürlich kommt das jetzt unter diesen ganzen Ereignissen neu hoch. Und wir erinnern uns beim letzten Mal, zu welcher Einsicht sie kommen. Sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben nicht gehört. Und man merkt, da spitzt sich alles zu, der Himmel wird immer dunkler, da braut sich was zusammen zu einem unheilvollen Orkan. Und wir kennen das. Manchmal brauchen wir solche Momente, um zur Besinnung zu kommen. Uns wird endlich klar, wo wir falsch liegen und wo wir Unrecht getan haben. Aber für die Brüder reicht das immer noch nicht. Noch sind sie nicht bereit, reinen Tisch zu machen. Mit keiner Silbe verraten sie ihrem Vater die Geschichte mit Josef. Und ich dachte, es ist schon seltsam, wie hartnäckig wir Gottes Reden widerstehen können. Wie lange braucht es oft, bis Jesus einen nächsten Schritt mit uns gehen kann? Wie lange wollen wir warten, bis wir endlich das Gespräch mit einem erfahrenen Christen suchen und gemeinsam Dinge vor Gott klären? Dinge, die geklärt werden müssen, weil es sonst nicht weitergeht und weil die Sachen immer wieder hochkommen. Und ich frage uns, muss es eigentlich immer erst so dicke kommen? Muss man monatelang, jahrelang nicht miteinander reden? Muss die Ehe erst zerbrechen? Muss einem erst das Finanzamt auf die Schliche kommen, dass man aufhört zu tricksen und zu betrügen? Die Brüder wissen um das alles, aber noch sind sie nicht in der Lage und willens, ihre Schuld öffentlich zu bekennen. Sie müssen nach Ägypten zurück und hoffen, dass alles gut geht. Als die Hungersnot anhält und Jakobs Familie zu verhungern droht, ist dann auch der Zeitpunkt gekommen. Jakob gibt nach, stimmt zu, Benjamin ist dabei, also geht's los. Und jetzt, ihr Lieben, in der ganzen Dramatik dieser Geschichte nähern wir uns dem Höhepunkt, dem Showdown. Es wird immer spannender. Wann gibt Josef sich zu erkennen? Was wird er mit den Brüdern machen? Ich hoffe, dass einige von euch die Geschichte noch nicht kennen. Bei denen wird's dann wenigstens spannend. Die anderen kennen das ja alle schon. Aber ich habe so gedacht, das ist so ein ganz besonderer Moment im Leben dieser Familie. Ein unvergleichlicher Höhepunkt. Die Älteren unter uns, erinnert ihr euch noch an die Bilder vom Herbst 1989, als die Friedensgebete in der Nikolaikirche in Leipzig stattfanden, an den Aufmarsch der Volksarmee, als die Mauer fiel und die Menschen sich in den Armen lagen, als Milliarden von Menschen in der ganzen Welt am Bildschirm verfolgten, was da in Berlin geschah, als so viele Tränen geweint wurden, Vereinigung nach 40 Jahren Trennung. Und es kam zusammen, was zusammengehört, ohne Blutvergießen. Auch das war übrigens Gnade pur. Und wie haben wir uns gefreut, werde ich nie vergessen, die Bilder damals im Fernsehen. Was für ein Augenblick, unerwartete Gnade für eine ganze Nation. Was jetzt bei Josef geschieht in seiner Familiengeschichte, das ist ja bestimmt für die nächsten Jahrhunderte. Und das ist einmalig, ein besonderer Augenblick. Eine Familie, die 20 Jahre getrennt lebte, kommt zusammen. Ein Wunder geschieht, ein Wunder der Gnade Gottes. Die Brüder kommen zurück nach Ägypten und haben einen vierfachen Auftrag zu erfüllen. Erstens, sie müssen ihre Glaubwürdigkeit beweisen, nachweisen, dass sie keine Spione sind. Benjamin ist bei ihnen. Sie müssen ihren Bruder Simeon da rausholen. Sie müssen neues Korn besorgen und sie müssen das Geld zurückgeben, das oben auf den Säcken lag. Und sie haben keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Und sie haben keine Gedanken, dass das etwas mit Gnade zu tun hätte. So weit, so gut. Aber das eigentliche Problem bleibt im Dunkeln. Auf keinen Fall darf herauskommen, was damals passiert ist. Und ich glaube, wir kennen das. Auf keinen Fall darf herauskommen, was damals passiert ist. Wenn das rauskommt, dann komme ich rein und nicht mehr raus. Die Geschichte soll in einem Schnellimbiss in den USA passiert sein. Ein Amtskollege von mir hat das unmittelbar mitbekommen. Ein Mann gab seine Bestellung für sich und seine Begleiterin auf, nahm die Tüten entgegen und fuhr weg. Im Wagen stellten die beiden fest, dass in der Tüte kein Hamburger, sondern bündelweise Banknoten waren. Der Mann war ehrlich und brachte das Geld zurück. Der Geschäftsleiter war, wen wundert's, begeistert und bedankte sich aufs Herzlichste. Er hatte die Kassen abgerechnet und das Geld in Tüten getan. Und eine Angestellte, die die Gäste bediente, hatte die Tüten verwechselt und so war das Geld verschwunden und der Hamburger noch da. Der Manager war so beeindruckt, dass er die Lokalzeitung anrufen wollte. Die sollte dann ein Foto schießen und von der Sache berichten. Der ehrliche Finder nahm den Mann beiseite und sagte, tun Sie das bitte nicht. Ich bin verheiratet und die Frau, die ich bei mir habe, ist nicht meine Frau. Es darf nicht rauskommen. Und so kommen die Brüder in Ägypten an, wo eine nächste Überraschung auf sie wartet. Sie haben Angst, erwarten das Schlimmste. Ach nein, aber nachdem sie sich bei den zuständigen Stellen gemeldet haben und das Geld zurückgegeben haben oder zurückgeben wollten, spricht der Verwalter sie an. 1. Mose 43, 23. Macht euch keine Sorgen, beruhigte sie der Hausverwalter. Euer Gott muss es heimlich hineingelegt haben, denn ich habe euer Geld bekommen. Dann brachte er Simeon zu ihnen und führte sie in den Palast. Dort gab er ihnen Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten, und fütterte ihre Esel. Macht euch keine Sorgen. Im hebräischen Text steht hier Shalom. Friede sei mit euch. Und sie ahnen nicht, nicht mit einem Takt, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Sie ahnen nicht, wer beschlossen hat, gnädig zu sein. Was haben sie für eine Ahnung von Gnade? Nicht im Traum haben sie daran gedacht, dass das Geld in ihren Kornsäcken etwas mit ihrem todgewinnten Bruder zu tun hat, der überaus gnädig mit ihnen verfährt. Und warum ist ihnen der Gedanke nicht gekommen? Warum sind sie nicht einen Augenblick auf die Idee gekommen, Gott könnte es mit ihnen gut meinen? Weil ihre Schuld sie davon abhält. Weil das schlechte Gewissen sie nicht loslässt. Es ist doch so. Schuld lässt uns die Hand Gottes in unserem Leben vergessen. Schuld lässt uns die Gnade vergessen. Schuld trennt uns. Und wir wagen es gar nicht mehr, Gott um etwas zu bitten. Und ihr Lieben, hier ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Also Gott will retten. Gnade ist da, auch wenn du das nicht für möglich hältst. Für die Brüder Josef genauso wie für jeden von uns. Und ich frage mich manchmal, wie lange brauchen wir, um das zu begreifen? Wie lange brauchen die Brüder dazu? Und deshalb kommt's noch dicker. Der Verwalter bittet die Brüder in den Palast des Premierministers, sie sind zum Festessen eingeladen. Die dürfen vorher duschen und dann werden sie zur Tafel gebeten. Interessanterweise, so eine kleine Randbemerkung, stehen ihre Namenskärtchen in der richtigen Reihenfolge. Sie sind sortiert nach ihrem Alter an der Tafel, was sie leicht verwundert. Ruben zuerst, Benjamin zuletzt. Und das ist wahrlich verwunderlich. 11 Leute ihrem Alter entsprechend in eine Reihenfolge zu setzen, das kann kein Zufall sein. Denn es gibt, ich habe das nachgelesen, wer unter euch Mathematiker ist, rechne bitte nach, es gibt 39.917.000 Möglichkeiten, 11 Leute unterschiedlich hinzusetzen. Also Zufall war das nicht. Und dann steht der ägyptische Premierminister vor ihnen. Und jetzt kommt's, der Moment. Jesus sieht nach langer, langer Zeit seinen jüngeren Bruder, eigentlich seinen einzigen echten Bruder. Die anderen waren ja nur seine Halbbrüder. Und hört selbst, was passiert. 1. Mose 43, 29 bis 31. Das ist also euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt. Gott segne dich. Der Anblick Benjamins bewegte ihn so sehr, dass ihm die Tränen kamen. Er lief hinaus und weinte in seinem Zimmer. Und dann wusch er sein Gesicht und ging wieder zurück. Mühsam beherrschte er sich und befahl seinen Dienern, das Essen aufzutragen. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Es bricht über ihm zusammen. Die ganzen Erinnerungen kommen hoch. Er sieht seine Mutter, er sieht seinen Vater, er sieht die große Familie vor sich, die er so lange nicht mehr gesehen hat, und er kann nicht mehr. Er geht raus und weint. Der zweitmächtigste Mann Ägyptens geht in sein Schlafzimmer und heult. Was ist aus der Familie geworden? Was macht sein Vater? Was bedeuten ihm die Männer in seinem Wohnzimmer, die doch seine Brüder sind, aber ihn nach so vielen Jahren einfach nicht erkennen? Als er überwältigt ist von dem Moment, als die Tränen getrocknet sind, wäscht er sich das Gesicht und kommt zu den Brüdern zurück. Und dann werden die Speisen aufgetragen und die Männer wissen nicht, wie ihnen geschieht, denn sie kommen ja aus einer Hungersnot. Nach all den Hungermonaten nun Kalbschnitzel und Lammkoteletts und Rinderfilet und neue Kartoffeln, ein Bex zum Nachtisch, rote Grütze und Vanillesoße, was weiß ich. Da habe ich was durcheinander gebracht, aber irgendwie so ähnlich. Benjamin wird ausdrücklich gesagt, der Jüngste erhält 5-mal so große Portionen wie seine Brüder. Ich kann nur sagen, der Arme. Nach der langen, langen Zeit des permanenten Hungerns müssen die Brüder gedacht haben, sie sind im Himmel. Die Gnade triumphiert über Angst und Gericht. Ihr Lieben, es ist faszinierend, wie Josefs Gnade jeden um ihn herum befreite. Potiphars Frau, der Mundschenk, Pharao und jetzt die Familie. Statt Rache, Gnade. Statt Angst, Freude. Hier wurde ein Bankett der Gnade gefeiert, dank einem Mann, der uns ein Vorbild ist an Vertrauen und Integrität, Josef. Und vielleicht wissen die Bibelkundigen unter uns und ihr, die ihr die Bibel liest, ahnt etwas, dass diese Geschichten im Alten Testament und die Josef-Geschichte insbesondere noch einen ganz anderen Sinn haben. Sie weisen in ihrem Kern auf den einen hin, der uns Vorbild sein soll, auf Jesus. Josef ist ein Bild für die überwältigende Gnade Gottes. Wie Josef rächt sich Jesus nicht an seinen Brüdern, sondern betet in seiner dunkelsten Stunde für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gnade für jeden von uns. Aber wie viele Menschen wagen sich nicht in die Nähe Gottes, weil sie Angst haben, weil sie das Schlimmste befürchten. Ich werde nie einer unserer vielen Gemeindefreizeiten in Gato vergessen, in der eine junge Frau plötzlich fehlte. Als unsere Leute nach ihr schauten, saß sie auf ihrem Bett und weinte. Sie traute sich nicht in den Gottesdienst, weil sie Angst vor Gott hatte. Sie hatte das Gefühl, es reicht nicht. Soll ich euch etwas verraten? Es reicht wirklich nicht. Bei ihr nicht, bei mir nicht, bei keinem von euch. Das muss uns doch klar sein. Gott hat den ersten Schritt getan, nicht wir. Als wir noch Sünder waren, sagt sein Wort, hat er uns schon geliebt. Als wir nichts von ihm wissen wollten, hat er uns gesucht. Wir sind doch nicht Christen, weil wir so schlau waren und ihn gesucht haben und es verdient hätten. Wir sind Christen, weil er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Er hat sich von uns finden lassen, bevor wir ihn gesucht haben. Das ist Gnade. Und wie ist das möglich? Weil Gott ein Gnadenbankett gestiftet hat. Jeden Monat, wenn wir Abendmahl feiern, denken wir daran. Das ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Jesus, der sein Leben für uns gelassen hat. Jesus, der noch in der letzten Stunde vom Vater nicht Rache, sondern Gnade fordert. Also setz dich, Gnade wird serviert. Das ist die Mitte des Evangeliums. Ein Zitat von Friedrich Büchner. Er schreibt, Gnade ist etwas, das sie nie erwerben, sondern nur erhalten können. Eine der entscheidenden Besonderheiten des christlichen Glaubens ist die unumstößliche Wahrheit, dass Menschen nur durch Gnade gerettet werden können. Es gibt nur einen Haken dabei. Wie jedes andere Geschenk kann auch das Geschenk der Gnade Gottes nur dann gelten, wenn wir uns danach ausstrecken und es annehmen. Ja dazu sagen, von ganzem Herzen. Josef war ein Mann, dem Gott schlussendlich so gnädig war, und der diese Gnade uneingeschränkt weitergegeben hat. Und das wünsche ich von uns, dass wir uns begreifen als Menschen, die unter der Gnade Gottes stehen und die daran erkannt werden, dass sie gnädig sind und nicht grimmig und nicht böse und nicht nachtragend, dass sie gnädig sind, freundlich, liebevoll. Und jetzt, wie geht's weiter? Was passiert? Gibt Jesus sich jetzt zu erkennen oder nicht? Und jetzt dürft ihr fragen, wo bleibt das Finale, Pastor? Willst doch etwa jetzt nicht aufhören? Geduld, ihr Lieben. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich brauche für diese kostbare Geschichte noch eine Predigt. Also, ihr müsst halt wiederkommen. Am 6. Oktober ist Fortsetzung. Bis dahin viel, viel Segen für euch. Ich bete. Und Herr, danke für Gnade. Gnade auch in dieser Gemeinde. Gnade bei jedem, der hier sitzt. Gnade in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserem Alleinsein und in unserem Zusammensein. Danke dafür. Danke für diesen Tag. Du bist da und wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.